Hallo, schön, dass ihr heute alle wieder da seid beim Christustreff. Ganz besonders begrüßen möchte ich heute den Dominik Kramer, der sich nachher dann vorstellen wird, wer er ist. Und er wird uns nachher dann eine schöne Predigt predigen. Genau, schön, dass ihr da seid heute. Seid mutig und stark, habt keine Angst und lasst euch nicht einschüchtern. Der Herr, euer Gott, geht mit euch. Er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich. Der steht im 5. Moses 31, Vers 6. Genau, ist, glaube ich, gerade ganz wichtig in der Situation, dass wir einfach auf Gott vertrauen. Und jetzt feiern wir gemeinsam den Christustreff im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Aber ich habe gerade noch mal den Wochenvers aufgeschlagen für den heutigen Sonntag, Ewigkeitssonntag. Dort steht nämlich in Lukas 12, 35, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Ich möchte zu Anfang still werden. Herr, danke, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen an diesem Abend. Und danke, Herr Jesus, dass wir uns immer wieder an dir orientieren können, Herr. Dass du der Herr und Heiland unseres Lebens bist und dass du alles in deiner Hand hast. Und Herr, wir danken dir, dass du uns trägst durch alle Zeiten, gestern und heute als der gleiche Herr. Und danke, dass du auch jetzt in unserer Mitte bist, Herr, weil du es verheißen hast, da wo zwei oder drei versammelt sind, da bist du dabei, Herr. Und wir danken dir auch jetzt in dieser Stunde. Wir möchten dich bitten, dass du den Christustreff segnest. Sei doch bei all denen, die heute nicht hier sein können, stärke und tröste du auch sie, Herr. Und sei doch auch bei allen, die in Christus immer wieder online anhören, in der ganzen Welt verstreut sind, Herr Jesus, möchte ich dich bitten, dass du auch sie segnest an ihrem Platz, wo sie sind, Herr. Und komm du jetzt zu uns und rede du zu uns, Herr. Dir Dank dafür. Amen.
Ja, hallo, ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, heute Abend hier bei euch sein zu dürfen. Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Dominik Kramer. Ich bin verheiratet. Wir haben zwei kleine Töchter, wohnen in Esslingen. Und ich bin jetzt seit 4 Jahren mittlerweile schon Dozent für praktische Theologie am Bibelstudienkolleg. Ja, vorher war ich beim Württembergischen Christusbund, war dort als Gemeinschaftspastor für 2,5 Jahre unterwegs. Das war ja nach der Zeit, nachdem ich meine Ausbildung eben auch schon am BSK vorher gemacht habe.
Der heutige Text steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 14. Ratschläge für die Ältesten der Gemeinde und für die jungen Männer. Die Gemeindeältesten unter euch ermuntere ich. Auch ich bin ja ein Ältester und ein Zeuge der Leiden, die Christus ertragen hat. Und auch ich werde an seiner Herrlichkeit und Ehre teilhaben, wenn er wiederkommt. Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Hütet sie gern und nicht widerwillig, sondern wie Gott es will. Kümmert euch nicht um sie, um euch Vorteile zu verschaffen, sondern weil ihr Gott gerne dienen wollt. Dabei sollt ihr die Menschen, die eure Leitung unterstellt sind, nicht bevormunden, sondern sie durch euer gutes Beispiel leiten. Und wenn der oberste Hirte wiederkommt, werdet ihr mit seiner unbegrenzten Herrlichkeit belohnt werden. Ihr jungen Männer, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt einander demütig dienen, denn Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes. Dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen. Gott hat euch in seiner Gnade durch Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen. Nachdem ihr eine Weile gelitten habt, wird er euch aufbauen, stärken und kräftigen und er wird euch auf festen Grund stellen. Ihm gehört alle Macht für immer und ewig. Amen. Diesen kurzen Brief an euch habe ich euch mit der Hilfe von Silas geschrieben, der ein treuer Bruder ist. Er soll euch ermutigen und euch versichern, dass die Gnade Gottes euch begleitet. Eure Schwestergemeinde hier in Babylon lässt euch grüßen, ebenso mein Sohn Markus. Grüßt einander in Liebe. Friede sei mit allen, die zu Christus gehören.
Auf der Liste der beliebtesten Berufe habe ich mal nachgeguckt, was denn so die Berufe sind, die gern gemacht werden oder die Leute gerne ausführen würden, oder auch gerade unter Kindern. Dann, da findet sich zum Beispiel der Feuerwehrmann, da findet sich der Arzt, da findet sich auch der Polizist. Aber wen ich auf dieser ganzen Liste nirgends gefunden habe, das ist der Hirte. Ich weiß nicht, was für einen Beruf ihr macht, aber es ist interessant, dass gerade dieser Beruf des Hirten jetzt nicht unbedingt so der angesehenste Beruf ist. Es war schon im alten Ägypten so, dass die Viehhirten, das war die soziale Unterschicht. Deswegen war auch das Volk Israel eher so, die hat man da nicht so besonders angesehen. Es waren die, die sich da nur um die Tiere gekümmert haben. Wir sehen es auch schon bei der Weihnachtsgeschichte mit Jesus, dass auch da die Hirten eher diejenigen waren, die jetzt gesellschaftlich auch nicht ganz oben standen, sondern auch eher am Rand der Gesellschaft standen. Und ich finde es total faszinierend und irgendwie auch typisch für Gott, dass er sich ausgerechnet mit diesem Beruf, der aus menschlicher Sicht häufig mal, wie gesagt, etwas eher niedrig angesehen wird, dass er sich gerade mit diesem Beruf identifiziert. Dieses Thema des Hirtens, das ist ja ein Thema, das zieht sich durch die ganze Bibel. Wir finden es im Alten Testament schon, wir finden es im Neuen Testament und auch unser heutiger Bibeltext. Und wir fokussieren uns jetzt heute vor allem auf die ersten vier Verse. Auch dieser heutige Bibeltext beschäftigt sich ja mit diesem Thema Hirte sein. Wir haben gesehen, Petrus schreibt hier also einen Brief und Verse ganz konkret an die Hirten der Gemeinde, wenn wir uns diese ersten vier Verse anschauen. Jetzt können vielleicht der ein oder andere sagen, na gut, bin ich ja nicht, bin nicht in der Gemeindeleitung tätig, also betrifft es mich nicht, oder vielleicht sogar schön, dann können die Gemeindeleiter endlich mal hören, was sie so alles richtig machen sollten. Aber ich glaube, dieser Text hat uns allen was zu sagen. Vielleicht sind wir jetzt nicht in der Gemeindeleitung tätig, vielleicht sind wir nicht Gemeinschaftsleiter, aber vielleicht haben wir Aufgaben und Verantwortung in anderen Bereichen. In der Kinderstunde, im Jugendkreis, im Teenkreis, in der Familie. In der Regel kann es ganz vielfältig aussehen, dass Gott uns Menschen anvertraut, für die wir dann auch Verantwortung übernehmen sollen und dürfen. Wenn es also darum geht, dass wir als Hirten angesprochen sind, dann ist es ganz interessant, erstmal zu schauen, okay, wo kommt denn dieser Hirtebegriff her? Und ich habe gesagt, dieser Hirtebegriff, der zieht sich durch die ganze Bibel. Und wir sehen dort einen Hirten, nämlich Gott, der sich als unser Hirte vorstellt. Ganz bekannt natürlich im Alten Testament, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Wir lesen in diesem Psalm, wie Gott uns versorgt, wie er uns das gibt, was wir brauchen, wie er uns schützt, wie er für uns da ist, wie er uns führt und wie er uns leitet. Und gerade im Alten Testament sehen wir aber auch das Problem, wenn die Hirten des Landes ihre Aufgabe nicht wahrnehmen. Da gibt es Stellen in Hesekiel 34, da lesen wir davon, dass die Führer des Volkes Israel keine guten Hirten sind. Da heißt es, anstatt die Schafe zu weiden, nutzen sie die Schafe aus, sie schlachten die Schafe, sie tun nicht das, was sie tun sollen, anstatt ihnen zu helfen und sie zu beschützen, überlassen sie schutzlos die Schafe den wilden Tieren. Auch Jesus sagt in Matthäus 9, Vers 36, als er das Volk sieht, da jammert es ihn, denn sie sind wie Schafen ohne Hirte. Sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wir Menschen, wir brauchen Hirten. Wir brauchen jemanden, der uns anleitet. Und in diese Situation hinein, gerade in Hesekiel 34, da kündigt Gott an durch den Propheten Hesekiel, dass er seinen Knecht David, nennt es, David war ja schon längst gestorben zu dem Zeitpunkt, dass er seinen Knecht David schicken wird, der sein Volk weiden soll. Und wie gesagt, es kann nicht um David gehen, weil David ist schon ein paar hundert Jahre vorher da gewesen, vor Hesekiel. Es geht ganz konkret um Jesus, der von sich selber sagt, ich bin der gute Hirte. Jesus ist unser guter Hirte. Er ist der Erzhirte. Er ist in allererster Linie Hirte für uns, bevor wir Hirte für anderen sein können. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist denn die Aufgabe von so einem Hirten? Was tut er denn? Ich habe gerade schon ein paar Punkte genannt. Das eine ist die Versorgung. Ein Hirte führt die Schafe auf saftige Wiesen und wenn die Wiese abgegrast ist, dann führt er sie wieder zur nächsten Wiese. Gleichzeitig muss er natürlich gucken, dass es auch irgendwo Wasser gibt, weil nur Gras ohne Wasser reicht am Ende auch nicht weit. Das heißt, er muss immer wieder zu frischen Quellen führen oder zumindest, heute würde man sagen, Fässer hinstellen, damit es da irgendwas zu trinken gibt für die Schafe. Eine zweite Aufgabe des Hirtens ist es, die Schafe zu beschützen. Auch da wieder, heute haben wir jetzt nicht so viele wilde Tiere, wo man so vorsichtig sein muss. Man hat Zäune, die man um die Weiden dann herum machen kann. Aber bei David lesen wir, dass er ganz konkret gegen Bären gekämpft hat, um die Schafe zu verteidigen. Er hat sich aktiv eingesetzt, um die Schafe zu behüten, zu beschützen. Und zu guter Letzt lesen wir auch davon, dass ein Hirte ja, die Schafe führt. Also Schafe, ich kenne mich nicht so aus, ich weiß nicht, vielleicht ist jemand unter euch Hirte oder kennt sich gut mit Schafen aus, aber scheinbar sind Schafe ja jetzt nicht die allerschlauesten Tiere mit der großen Orientierungsgabe. Heißt ja auch in Jesaja 53, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Also es ist scheinbar so, dass Schafe schnell in die Irre gehen und deswegen auch das Gleichnis von Jesus mit dem verlorenen Schaf scheinbar nicht so ganz außergewöhnlich ist. Und deshalb brauchen Schafe einen Hirten, der sie führt und der sie anleitet. Das heißt, wenn Jesus unser Hirte ist, dann versorgt er uns, dann schützt er uns und dann führt er uns auch. Und das sind wir jetzt natürlich bei ganz konkreten Aufgaben dann auch der Gemeindeleitung. Dass es auch die Aufgabe einer Gemeindeleitung ist, die Schafe in der Gemeinde, die anvertraut sind, zu versorgen, zu schützen und auch zu führen. Es geht darum, sie zu versorgen mit dem, was man braucht. Und da lesen wir auch, dass Jesus sagt, der Mensch lebt eben nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Das heißt, wir brauchen geistliche Nahrung. Wir sind darauf angewiesen, dass wir aus dem Wort Gottes lernen. Warum? Was bringt uns das, dass wir da jetzt irgend so ein altes Buch lesen, das schon ja, über 2000 Jahre alt ist? Gott offenbart sich drin. Wir lernen darin Jesus kennen. Wir lernen darin uns kennen. Das ist manchmal gar nicht so angenehm. Und wir lernen diesen Weg kennen, wie wir diese Distanz zwischen diesem heiligen, wunderbaren Gott und uns unvollkommenen Menschen überwinden können. Nämlich dadurch, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, dass er sein Leben für uns gegeben hat und dass er uns jetzt als der gute Hirte führt und leitet und eben beschützt. Es geht darum ganz konkret, also um Versorgung der Herde. Es geht aber auch um den Schutz der Herde. Auch da, es gibt ja so viele, gerade in der heutigen Zeit, wir merken es ja gerade auch, so viele verschiedene Richtungen, so viele Strömungen, wo man gar nicht mehr weiß, was ist gut und was ist schlecht, was ist richtig, was ist falsch. Es ist auch wichtig, dass wir ja auch da bewahrt werden vor falschen Lehren, vor einer falschen Botschaft, vor einem falschen Verständnis dessen, was das Evangelium beinhaltet. Es geht darum, dass der Fokus immer auf Jesus gerichtet bleibt. Und zu guter Letzt geht es auch um die Führung der Gemeinde. Darum, die Richtung vorzugeben. Wo geht es als Gemeinde hin? Jetzt ist es ganz interessant, wenn wir uns dieses Thema nochmal anschauen, unseren Text nochmal anschauen. Ich lese mal nochmal diese ersten vier Verse vor. Da heißt es ja dann, die Ältesten unter euch ermahne ich, also Petrus, der Mitälteste, der scheinbar auch in dieser Aufgabe ist, und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herrn über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Gemeinde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, also Jesus, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Jetzt habe ich gerade darüber geredet, was die Aufgabe der Hirten ist. Dieses Schutz, Schützen, Versorgen, Führen. Interessant ist, dass Petrus davon gar nicht spricht. Er spricht nur ganz kurz, weidet die Schafe. Und dann redet er nicht davon, was sie tun sollen, sondern wie. Und das finde ich ganz spannend. Weil er hier eine Art und Weise beschreibt, die nicht nur die Leitung betrifft, sondern im Grunde uns alle. Wie sollen wir unseren Dienst tun? Wie sollen wir Gott in der Gemeinde dienen? Wie sollen wir unseren Mitmenschen dienen? Es geht letztendlich um unsere Haltung. Und das Erste, was er hier sagt, ist freiwillig. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig. Der Dienst für den Herrn soll keine lästige Pflicht sein. Vielleicht kennt ihr das, dass man es irgendwann mal vielleicht freiwillig und gerne begonnen hat und irgendwann ist es nur noch eine lästige Pflicht, die man Woche für Woche tun muss und eigentlich mag man gar nicht mehr so recht. Und dann sagt jetzt Petrus auch noch, ja gut, wir sollen es eben nicht als lästige Pflicht machen, sondern freiwillig. Wie funktioniert das denn? Ich glaube, das Problem ist immer, wenn wir versuchen, den Dienst aus uns heraus zu tun. Wenn unser Antrieb wir selber sind. Denn das Problem ist, unsere Kraft, die hört irgendwann auf. Unsere Motivation, die ist irgendwann vorbei. Unsere Begeisterung ist irgendwann aufgebraucht. Und deshalb funktioniert es letztendlich nur, wenn wir aus der Kraft Jesu leben. Wenn wir uns vom Heiligen Geist gebrauchen lassen. Und wenn er uns die Freude und die Begeisterung für unseren Dienst schenkt, damit wir fröhlich und voller Begeisterung uns auch unseren Dienst tun können. Weil das ist auch was Ansteckendes. Ich denke, das kennt ihr auch. Wenn jemand vorne steht, wo man den Eindruck hat, na, der macht es halt, weil er es machen muss. Oder wenn jemand vorne steht, der wirklich begeistert ist, wo man merkt, das ist sein Leben. Das steckt an. Augustinus, der Kirchenvater, vor 1500 Jahren hat mal gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden möchtest. Wenn es bei dir nicht brennt, dann ist es auch nicht verwunderlich, wenn der Funken nicht so leicht überspringt. Das Zweite ist hier, es geht darum, es von Herzen zu tun. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Was ist der Lohn, den wir erwarten? Petrus sagt, es soll nicht um schändlichen Gewinn gehen. Es soll nicht darum gehen, dass wir uns irgendwie bereichern, dass wir irgendwas Besonderes dafür bekommen. Jetzt ist es meistens ja so, dass man jetzt nicht so viel Geld kriegt für den Dienst, den man in der Gemeinde tut. Aber es gibt auch eine andere Währung, die uns manchmal enorm wichtig ist, nämlich die Anerkennung der Leute. Wenn ich was tue, dann müssen es die Leute schon auch sehen. Und dann müssen sie es auch wahrnehmen. Und dann sollen sie auch dankbar dafür sein. Versteht mich bitte nicht falsch, das tut auch gut, diese Dankbarkeit. Und man darf die auch ausdrücken. Aber die entscheidende Frage ist ja für mich, würde ich den Dienst auch tun, wenn es niemand sieht? Bin ich bereit, auch da zu dienen, wo es keiner sieht? Oder muss ich das am Ende dann doch irgendwo wieder betonen, wenn ich irgendwo was gemacht habe, wo es keiner gesehen hat, vielleicht mal die Klos nochmal unter der Woche geputzt habe, wo ich gemerkt habe, das hat aber jemand ganz schön dreckig hinterlassen, muss ich Sonntag vielleicht doch nochmal so fallen lassen. Also ich habe es sehr sauber gemacht. Wofür tun wir es? Was ist unsere Motivation? Was ist unser Antrieb? Suchen wir letztendlich Ehre vor den Menschen oder Ehre vor Gott? Und der dritte Punkt, den er hier nennt, ist als Vorbilder. Wir sollen uns nicht als Herrn über die Gemeinde aufspielen, sondern als Vorbilder der Herde dienen. Leitung aus biblischer Sicht funktioniert nicht durch Autorität. Ich habe das Sagen, deshalb müsst ihr tun, was ich sage. Sondern das biblische Prinzip von Leiterschaft ist ganz anders. Da gab es zwei Jünger, die kamen zu Jesus und haben gesagt, Jesus, du kennst uns mittlerweile, du weißt ganz genau, dass wir ja, schon noch mal vielleicht ein bisschen treuer waren als die anderen 10. Wie wäre es denn, wenn wir in deinem Reich zu deiner Linken und zu deiner Rechten sitzen dürfen? Und die anderen Jünger kriegen das mit und sind natürlich nicht so ganz begeistert davon. Und Jesus holt die ganzen Jünger zusammen und sagt, Leute, es läuft nicht so, wie es in dieser Welt läuft. In dieser Welt ist es so, die Mächtigen dieser Welt, die unterdrücken ihre Untertanen. Sie herrschen über sie. Wer aber unter euch der Höchste sein möchte, der diene seinem Nächsten. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das Wesen Jesu ist eben nicht, dass er gekommen ist, um seine Jünger herumzukommandieren, sondern dass er gekommen ist, um uns zu dienen. Dass er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Dass er sein Leben gelassen hat für uns. Das ist das Wesen Jesu. Und das soll letztendlich auch unseren Dienst prägen. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Immer wieder hören wir das, dass einer den anderen höher achten soll als sich selbst. Immer wieder hören wir das, dass wir uns selber zurücknehmen sollen und uns in den Dienst des anderen stellen. Das Coole an dem Prinzip ist, wenn es jeder macht, kommt auch niemand zu kurz. Es geht ums Dienen. Es geht darum, dass wir eben nicht uns als Herrn aufspielen. In Philipper 2, Vers 5 bis 11, dort lesen wir ganz konkret, wie das bei Jesus ausgesehen hat. Wir lesen dort, und ich möchte die Verse lesen. Erstmal in Vers 5 heißt es schon, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das ist die Wesensart Jesu. Aber das Geniale an diesem Text ist, er geht noch weiter. Es hört an dieser Stelle nicht auf. Vers 9, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Wir sehen hier ganz konkret die Auswirkungen des Dienstes Jesu. Er war gehorsam, er war bereit zu dienen, er war bereit, sich selber zurückzunehmen, sein Leben zu geben als Lösegeld für uns. Und die Konsequenz ist die Erhöhung, dass sich alle Knie vor ihm beugen werden. Auch in unserem Text steckt am Ende eine Verheißung. Da heißt es am Anfang eben, dass wir eben die Herde Gottes weiden sollen, auf sie achten, nicht gezwungen, sondern freiwillig, nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund, nicht als Herrn über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Und dann heißt es in Vers 4, so werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Das ist der Lohn. Und ich möchte es ganz bewusst nochmal betonen. Hier geht es nicht nur um die Art und Weise, wie Gemeindeleiter die Gemeinde leiten sollen. Es geht letztendlich um die Art und Weise, wie wir alle unser Leben als Christen leben sollen. Und das können wir nicht aus uns heraus. Das können wir nur durch Christus in uns, durch den Heiligen Geist in unserem Leben. Nur er kann unsere Perspektive verändern. Nur er kann uns diese richtige Sichtweise geben. Und der Lohn dafür ist die Krone der Herrlichkeit. Der Lohn dafür ist die Ewigkeit, die wir mit Gott verbringen dürfen. Der Lohn dafür ist, dass wir eines Tages Gott von Angesicht zu Angesicht begegnen dürfen. Der Lohn dafür ist, dass wir diesen Erzhirten begegnen dürfen und die Ewigkeit mit ihm verbringen dürfen. Das ist der Schatz, den er für uns verheißen hat. Und das wünsche ich mir für uns alle hier, dass wir das verinnerlichen. Dass wir das verinnerlichen, was das Wesen christlicher Gemeinschaft ist. Dass wir das verinnerlichen, in Bezug auch auf die Menschen, die Gott uns anvertraut hat, dass wir letztendlich immer mehr in dieses Wesen Jesu umgestaltet werden. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Herr Jesus, du kennst unser Herz, du weißt, wie wir uns immer wieder über andere erheben, wie wir uns auch immer wieder über dich erheben. Du siehst, wie wir unseren Dienst immer wieder nur als lästige Pflicht sehen. Du siehst, wie die Freude einfach abhanden kommt. Du siehst, wie die Routine einzieht und wie man manches einfach nur noch macht, weil man es halt macht, weil es sich gehört. Herr, ich möchte dich bitten, dass du in uns dieses Feuer wieder ganz neu entfachst, dass du unseren Fokus auf dich legst, dass du uns Begeisterung schenkst für dich und Liebe füreinander, dass wir mit Freude voller Hoffnung und Zuversicht diesen Dienst tun. Dass wir gemeinsam an deinem Reich arbeiten und dass wir das wirklich auch als ein Vorrecht ansehen dürfen. Ich danke dir für all das, was du in unserem Leben getan hast, was du tust und was du noch tun wirst. Und deshalb wollen wir jetzt gemeinsam das Gebet beten, was du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dann möchte ich uns jetzt den Segen zusprechen und wem es möglich ist, der darf gerne dazu aufstehen. Und ich möchte die Segensverse aus unserem heutigen Predigttext herauslesen, in 1. Petrus 5, Abvers 10. Dort heißt es, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.